Ja, frohe Weihnachten. Es ist so schön, dass wir miteinander hier als Lenzkirche Weihnachten feiern können, heute am Morgen, an dem Morgen vom Heiligabend. Und ja, dass so voll ist da, das ist wirklich sehr schön. Ja, mir ist in diesem Advent dieses Jahr aufgefallen, dass oft im Zusammenhang mit Werbungen rund um Weihnachten der Begriff magisch verwendet worden ist. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Angefangen zum Beispiel beim magischen Geschenk von so einer Firma, die einen Apfel im Logo hat. Oder über, dass man kann magische Weihnachten feiern kann, wenn man bei einem gewissen Grossverteiler einkaufen kann. Bis hin, da habe ich den Besten gefunden, dass man kann magische Momente erleben kann, wenn man in eine gewisse Schokokugel reinbeisst. Und als ich mir das so überlegt habe, ich gedacht, ja, die Werbemacher an Weihnachten, im Advent, die spielen ja ganz fest mit dieser Sehnsucht in uns. Mit dieser menschlichen Sehnsucht, dass wir uns nach wunderbaren, nach magischen Momenten sehnen. Und gerade Weihnachten ist ja so ein Moment, der 24. ist so ein Moment, wo sich ganz viele Leute danach sehnen, dass es so ein Moment ist von der heilen Welt. So ein Moment, wo man einfach geniessen kann und alles ist gut. Und darum redet man auch oft an Weihnachten vom Fest von der Liebe. Gerade Menschen, die nicht so das feiern, dass Jesus von Nazareth geboren ist an Weihnachten, die reden davon, dass es eben das Fest von der Liebe ist. Und zynische Zungen könnten jetzt behaupten, ja, das hat schon, da braucht es ziemliches Wunder oder da braucht ziemlich viel Magie, dass eine Familie, die vielleicht das ganze Jahr durch nicht viel miteinander zu tun hat und im Streit ist, dann an Heiligabend tatsächlich zusammenkommt und ein Fest von der Liebe mit ganz viel heiler Welt erlebt. Da braucht schon ein bisschen Wunder, oder? Tatsächlich, und das habe ich faszinierend gefunden, jetzt in den Vorbereitungen zu sehen, tatsächlich geht es in der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie in der Bibel finden, auch ganz zentral um Liebe. Obwohl das Wort Liebe so in dieser Geschichte, wie wir sie bei Matthäus und bei Lukas finden, als Begriff, als Wort, interessanterweise nicht vorkommt. Wer die letzten Wochen mit uns unterwegs war, hier in der Lenzkirche, hat gesehen, dass in diesen Geschichten von Maria und Josef und den Engeln und den Hirten und so weiter, dass dort viel Rede ist von Freude. Freude ist ein grosses Thema. Dann ist das ganze Thema vom Warten, also von Hoffnung, ein grosses Thema. Und letzte Woche hat Andi davon geredet, dass eben Shalom, der ganzheitliche Friede, den Jesus uns bringt, auch ein grosses Thema ist. Und heute jetzt zum Abschluss an Weihnachten geht es eben um den vierten Begriff. Es geht um die Liebe, die auch eine ganz zentrale Rolle spielt in dieser Weihnachtsgeschichte. Ich glaube, der erste Hinweis, den wir finden in dieser Geschichte von Weihnachten, ist, dass zwei Frauen vorkommen, die schwanger sind. Einerseits Elisabeth, die alte Frau, die eigentlich kein Kind mehr bekommen konnte und trotzdem schwanger wird. Und auf der anderen Seite, ich sage mal das andere Extrem, das Teenager-Mädchen Maria, die schwanger wird, obwohl sie erst verlobt ist. Und wahrscheinlich gibt es auf dieser Welt, menschlich gesehen, keine stärkere, keine aufopferungswilligere Liebe als die Liebe von einer Mutter für ihr Kind. Es gibt wahrscheinlich keine Mutter, die nicht für ihr Kind alles machen würde, alles hergeben für ihr Kind. Und ich glaube, die Liebe von diesen Müttern für ihre Babys, für ihre Kinder, sind ein Hinweis, ein Wegweiser zu einer noch tieferen Liebe, die wir finden in dieser Weihnachtsgeschichte. Nämlich die Liebe von Gott für uns Menschen. Und da werden wir heute ein bisschen eintauchen in den nächsten Minuten. Darum habe ich das Symbol der Liebe hier mal auf den Flipchart gemalt, ein grosses Herz. Und als erstes möchte ich darüber reden, dass es eine Liebe ist, wo rettet. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt in dieser Adventszeit, die Botschaften der Engel spielen in der Weihnachtsgeschichte eine zentrale Rolle. Und in dem, was die Engel zum Beispiel der Maria sagen oder dem Josef sagen, steckt ganz viel von der Bedeutung von Weihnachten drin. So auch wo ein Engel eben einem Josef begegnet. Ich lese den Abschnitt aus Matthäus 1, dort heißt es, während er, also der Josef, noch darüber nachdachte, er hat darüber nachgedacht, Maria zu verlassen, weil sie eben schwanger ist, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. In den meisten Bibeln, wenn ihr das lest, hat es beim Namen Jesus irgendwie ein Sternli oder eine Fußnote oder so, weil dort erklärt wird, dass der Name Jesus, hebräisch Yeshua, eigentlich eine Übersetzung ist von einem Namen, oder bedeutet, Jahwe, das ist der Name von Gott im Alten Testament, Jahwe rettet. Und jetzt bei uns umeinander, heutzutage, wir nennen unsere Kinder nicht mehr so Jesus, eher nicht, vielleicht im spanischen oder portugiesischen Sprachbereich noch eher, da gibt es den Jesus noch, eher. Wir bei uns nennen unsere Kinder nicht unbedingt Jesus, aber zum Beispiel Joshua. Und Joshua bedeutet eigentlich das Gleiche wie Jesus, nämlich Jahwe rettet. Und das Jahwe rettet, Jesus, das war Programm vom Leben von Jesus. Das war seine Aufgabe. Er ist in die Welt hineingekommen, weil Gott die Welt retten wollte. Und das tut Gott. Gott rettet die Welt aus Liebe. Und ich habe so darüber nachgedacht, das ist ja etwas, was wir eigentlich auch kennen. Dass Liebe das Gegenüber, das irgend auf eine Art verloren zu sein scheint, dass wir uns das Gegenüber retten wollen. Oder die Person, die wir lieben, retten wollen. Wir sind ganz viel von diesen romantischen Liebeskomödienfilmen in den Sinn gekommen. Oder dort ist ganz klassisch so das Vorher-Nachher-Schema. Da hat es die Hauptdarsteller, die irgendein Problem haben im Leben oder verloren sind oder auf der Suche nach der grossen Liebe. Und es gibt ein klares Vorher-Nachher-Schema. Vorher sind sie noch traurig oder das Leben ist mühsam und dann begegnet es der grossen Liebe. Nachher geht es natürlich immer auf und ab und so und hin und her, bis sie sich dann tatsächlich finden. Meistens enden die Liebesfilme ja gerade dann, wenn sie zusammenkommen und man impliziert, dass es von dann an für immer gut geblieben ist. Die sind einfach noch nicht geheiratet, die Leute. Aber egal. Aber die Aussage von diesen Filmen ist ganz einfach. Liebe rettet. Und die Aussage ist sozusagen, man muss nur die richtige Person finden. Den richtigen Liebespartner, Lebenspartner finden. Weil der rettet einen. Weil Liebe rettet. Das liegt ganz tief in unserem Wesen drin. Und genau darum ist Jesus in die Welt gekommen, weil Gott uns retten will. Und die Frage ist natürlich in diesem Zusammenhang ganz schnell, ja, von was muss denn Jesus uns retten? Und der Engel erklärt dann das ist gerade der letzte Satz von diesen zwei Versen, die ich gelesen habe. Der Engel sagt, denn er, also Jesus, wird sein Volk von allen Sünden befreien oder retten. Das ist das gleiche Wort. Wenn wir heute so den Begriff Sünde hören, ich weiss nicht, wie dir das geht, ich habe immer so ein bisschen den Reflex, dass ich denke, das ist so ein Begriff, der ist sehr alt und da verstehen die Leute wahrscheinlich nicht mehr so darunter, was mit dem gemeint ist. Ich glaube, wenn wir von Sünde reden oder den Begriff hören, denken wir ganz schnell an moralische Vergehen. Also zum Beispiel an Lügen oder Betrügen. Oder irgendwie Ehebruch oder irgendwie so Sachen, also moralische Verfehlungen. Ein Sünder, wenn man den Begriff überhaupt noch braucht heute, ist in unseren Ohren jemand, der ein offensichtliches moralisches Problem hat. Irgendein Problem, vielleicht auch mit Alkohol oder mit Sucht oder irgendwie so. Aber einfach ein offensichtliches moralisches Problem. Aus Sicht der Bibel ist Sünde mehr als nur ein moralisches Problem. Aus Sicht der Bibel bezeichnet Sünde unsere Distanz zu Gott. Es ist mehr ein Beziehungsbegriff als ein moralischer Begriff. Aus Sicht der Bibel ist ein Mensch, der sagt, mit Stolz im Herz, hey, ich brauche doch keinen Gott, weil ich schaffe das im Leben auch gut allein. Ich muss mich nicht um einen Schöpfer oder einen Retter kümmern, weil ich bin mein eigener Retter und ich habe das Leben selber im Griff. So ein Mensch, ein stolzer Mensch, ist aus Sicht der Bibel gerade so ein Sünder wie einer, wo das Leben vielleicht gefüllt ist mit Lügen, mit Betrügen, mit sexueller Verfehlung oder was auch immer uns in den Sinn kommt. Sünde ist nicht nur einfach ein moralisches Vergehen, sondern Sünde ist auch die Rebellion gegen Gott. Wenn wir vielleicht wüssten, was Gott von uns will, aber wir tun es nicht. Sünde ist auch, wenn wir vom Weg abkommen mit Jesus. Also es gibt ganz verschiedene Begriffe, wie wir das erklären können, Sünde. Und jetzt ist es so, dass wenn wir ein Leben führen, das distanziert ist von Gott, ein Leben eben in der Sünde, dann kann sich das sehr unterschiedlich äußern. Das kann sich in moralischen Sünden äußern. Es kann sein, dass Leute, die sich nicht interessieren für Gott, eben sagen, ich kann lügen, ich kann betrügen, ich kann mit wem auch immer ins Bett gehen, das spielt alles keine Rolle. Das ist aber nur ein Teil. Wenn wir von Gott distanziert sind, kann sich das in unserem Leben auch äußern mit Angst, mit Wut, mit Sorgen, mit Bitterkeit, mit Stolz. Das sind alles Sachen, wo, also da gibt es kein Gesetz dagegen, zum Beispiel, gegen Stolz oder Bitterkeit. Und trotzdem ist das eine Folge davon, wenn wir distanziert sind von Gott, wenn Sünde da ist in unserem Leben. Oder auch soziale Ungerechtigkeit, also soziale Probleme oder auf Gesellschaftsebene, Rassismus, das sind alles Auswirkungen von unserer Distanz zu Gott. Und Jesus kommt jetzt in die Welt hinein, um uns zu retten vom Chaos, vom Durcheinander von dieser Welt. Das ist die Aussage der Engel. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir scheint, dass die vergangenen Jahre, so seit 20 und so, dass irgendwo durch das Durcheinander und das Chaos der Welt schon ein bisschen offensichtlicher geworden ist für viele von uns. Wir haben Kriege erlebt oder es laufen Kriege, die nahe von Europa sind. Wir haben eine Pandemie erlebt, wir haben sonstige Krisen erlebt. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe das auch schon gesagt, ich glaube, wir leben da in der Schweiz immer noch auf sehr hohem Niveau und alles, was wir jammern, ist auf sehr hohem Niveau. Was ich glaube, ist, dass, und was ich auch nicht glaube, ist, dass die Welt an sich als Ganzes gesehen schlimmer geworden ist. Ich habe letztens so eine Studie gesehen, die gezeigt hat, dass es nicht viel mehr Krisen gibt als vor ein paar Jahren. Der Unterschied ist nur, dass die Krisen näher an uns angekommen sind. Näher an unseren schönen, luxuriösen Westen angekommen ist. Früher war eben eine Pandemie, vielleicht noch Ebola, irgendwo in Afrika. Aber das hat uns nicht wirklich beschäftigt. Oder es hat irgendeinen Krieg in Südsudan. Aber ja, Südsudan, das ist weit weg. Jetzt war es eine Pandemie, die mitten in unserer Mitte stattgefunden hat. Es ist ein Krieg, der in der Ukraine stattfindet. Es ist ein Krieg, der in Israel ist. All das ist viel näher gekommen. Und ich glaube, so ist uns das Durcheinander oder das Chaos oder vielleicht der Dreck von dieser Welt wie bewusster geworden. Und wenn man so raus schaut in die Welt und dann fragt, ja, was ist denn die Lösung für das Chaos in dieser Welt, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Lösungen und Ansätze. Gewisse finden, es braucht mehr Gesetz. Andere finden, es braucht einfach mehr Geld, es braucht mehr Militär. Andere finden, es braucht natürlich mehr Bildung. Es braucht natürlich vielleicht auch mehr Konsum, sagen die anderen. Und verstehe mich wieder nicht falsch, es gibt keine simple Lösung für das Problem dieser Welt. Aber an Weihnachten gibt Gott uns seine Sicht auf die Welt. Und seine Sicht ist, dass das Problem, das grundlegende Problem vom Chaos in dieser Welt ist, dass wir uns distanziert haben von Gott. Dass wir ihn ignorieren. Dass wir nicht mehr nach seinen Wegen fragen. Und das ist die Wurzel. Das ist das grundlegende Problem hinter dem Chaos, hinter dem Durcheinander in dieser Welt. Der Alexander Solzhenitsyn hat es mal folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Es ist nicht so, dass die Bösen irgendwo da aussen sind oder irgendwo weit weg oder die Sabe dort oder jene, sondern es fängt in unseren Herzen an. Es fängt dort, Sünde entsteht in meinem Herz, wenn ich nicht nach Gott frage. Sünde kommt dort Platz über in meinem Leben, wo ich Gott ignoriere, wo ich nicht nach ihm frage. Und darum glaube ich, dass Heiligabend, dass Weihnachten ein guter Moment ist, sich selber wieder mal zu fragen, bin ich mir bewusst, dass es auch Sünde in meinem Leben gibt? Bin ich mir bewusst, dass ich einen Retter brauche? Bin ich mir bewusst, dass Gott aus Liebe in die Welt gekommen ist, um mich zu retten? Und vielleicht ist es auch gut, sich zu überlegen in diesen Tagen, wo hast du vielleicht in deinem Leben oder vielleicht in den letzten Wochen und Monaten dich von Gott wegbewegt? Wo hast du ihn vielleicht ignoriert? Wo hast du das, was er in dein Leben hineingeredet hat? Wo hast du nicht angehört? Wo hast du Sünde in dein Leben hineingelassen? Die Distanz zu Gott. Jesus ist in die Welt gekommen, weil er dich und mich will retten. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Es ist eben eine Liebe, die rettet, und eine Liebe, die nahe kommt. Im anderen Weihnachtsbericht, in dem beim Lukas, gibt es ja die berühmte Szene, wo die Engel kommen zu den Hirten und dann singen sie da. Und vorher haben sie eben noch eine Botschaft für sie. Sie sagen ihnen, der Retter, der Messias ist geboren. Das ist Lukas 2, dort heisst es, Vers 11 und 12. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und jedes Mal, wenn ich den Abschnitt lese, frage ich mich, warum das Detail von den Windeln und von dieser Futterkrippe, von dem Futtertrog. Ich meinte, es ist nicht eine Anweisung für eine Weihnachtsdeko. Weil, tun wir schnell eine Klammer auf, nirgends im Weihnachtsbericht heisst es übrigens etwas von Ochsen oder Rinder, von Esel übrigens auch nicht. Es heisst übrigens auch nirgends etwas von einem wirklichen Stall. Also sorry für alle, die jetzt gerade ein bisschen die Weihnachtsromantik zerstört haben. Aber die Aussage der Engel mit den Windeln und dem Futtertrog hat ein bisschen eine tiefere Bedeutung. Es geht nämlich darum, dass die Engel klar machen wollen, Gott selber. Und sie nennen ihn da Herr, das ist griechisch Kyrios, das ist der Begriff für Gott im Alten Testament, oder der griechisch übersetzte Begriff. Sie sagen, Gott selber kommt zu uns Menschen. Er wird selber ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein kleines Baby in einem Futtertrog. Ein echter Mensch. Nicht irgendwie nur ein Mensch, der so tut, wie wenn er einer wäre, sondern ein echter. Gott kommt selber in Dreck, in Gestank, ins Chaos, in Durcheinander dieser Welt hinein. Und Geschichte ist uns vielleicht so geläufig, dass wir den Skandal hinter all dem gar nicht mehr wahrnehmen. Weil der Punkt ist, dass es niemand sonst in dieser Welt, in keiner Religion, kein anderer Gott, nicht irgendein Gott von den Griechen, Babylonier, irgendetwas, irgendein Gott würde sich diesen Weg demütigen und sich so weit runterlassen, dass er als schreiendes, pupsendes, kleines Baby mitten in die Welt hineinkommt. Und das ist der Skandal von Weihnachten. Das ist die Aussage, die hinter den Windeln und dem Futtertrag liegen. Und Jesus macht das, weil Liebe, wenn es echte Liebe ist, ist es eine Liebe, die nahe kommt. Ich glaube, eines der schönsten Zeichen von Liebe, eines der stärksten, vom stärksten Ausdruck von Liebe, ist, wenn wir Nähe und Anwesenheit von einer Person erleben. Wenn jemand da ist für uns. Es gibt wahrscheinlich nichts Tröstenderes für ein kleines Kind oder ein Baby, das brüllt, als die Mutter, die es in den Arm nimmt und dem Baby die Nähe gibt. Es gibt wahrscheinlich für einen Menschen nichts Tröstenderes, wenn er gerade in Trauer ist, wenn er gerade in einer hoffnungslosen Situation ist, wenn jemand einfach da ist. Wenn jemand die Person umarmt und sagt, ich bin da und ich gehe diese Zeit durch mit dir. Und darum hat Gott einen Körper angenommen, ist Baby, ist Mensch geworden, um uns aus Liebe ganz nahe zu sein. In der Theologie, noch ein bisschen Theologie hier einflechten, gibt man dem ganzen Ablauf oder der Tatsache, dass Gott Mensch wird, der Begriff Inkarnation. Und der kommt vom Lateinischen, dort bedeutet Carne, Fleisch, im Spanischen übrigens auch. Also Gott kommt Fleisch, nimmt Fleisch an, nimmt Blut und Fleisch an, nimmt, kommt den Körper über und kommt in die Welt hinein. Und faszinierend finde ich eben, dass Gott nicht einfach nur so ein Coach oder Berater ist, wo aus der Distanz uns so ein paar Tipps zurührt und zuspricht und sagt, hey, ihr müsst es doch einfach so und so machen, dann kommt es schon wieder in Ordnung. Der Gott von der Bibel ist nicht ein Gott, der eine Bibel auf die Erde runterrührt mit den besten 100 Lifehacks oder den besten 100 Lebenstipps. So müsst ihr es dann machen, dass das Leben gut rauskommt. Jesus hat nie etwas aufgeschrieben, sondern Jesus hat es gelebt. Jesus ist in die Welt hineingekommen, um uns vorzuleben, wie das Leben funktionieren könnte, wo sich Gott vorgestellt hat. Er ist selber ins Chaos hineingekommen, in den Dreck, in die Herausforderungen und hat uns das vorgezeigt, wie das Leben funktioniert. Ich kann mir letztens sagen lassen, dass anscheinend bei jungen Leuten viele den Wunsch haben, so Coach oder Life Coach oder so zu werden oder Influencer. Und der Punkt an dem ist ja, dass man dann einfach den Leuten sagen kann, wie man es machen müsste, ohne dass man es selber machen muss. Pastor ist auch so ein guter Beruf für da. Ich bin mir der Ironie schon bewusst. Und verstehe mich jetzt nicht falsch. Ein erfahrener Coach ist unheimlich wertvoll. Und ich selber habe schon profitiert von Leuten, die mich gecoacht haben. Aber, ich habe es mal so formuliert. So wie Jesus nicht primär als Coach oder Berater in die Welt hineingekommen ist, sondern mit seiner Präsenz, mit seiner Nähe, mit seiner Aufmerksamkeit. So sind auch wir eingeladen, so wie Jesus, wie das Leben von Jesus in dieser Welt zu verkörpern. Ein Leben, das von Liebe, von Nähe, von Aufmerksamkeit prägt ist. Und ich glaube, Weihnachten, Heilige Abend, ist ein guter Moment, um uns selber wieder zu fragen, gibt es echt Leute in unserem Umfeld? Gibt es Leute, wo man vielleicht gar nicht so darauf achtet? Wo es gerade in dieser Zeit nötig hätte, dass ich selber zu einer Inkarnation werde? Dass ich selber mich reingebe mit Nähe, mit Aufmerksamkeit, mit Liebe für andere in meinem Umfeld. Dass ich da bin für andere. Mit meiner Präsenz, mit meiner Nähe. Und nicht einfach mit ein paar schlauen Tipps, wie man es dann vielleicht könnte machen. Auch das können wir uns überlegen an Weihnachten. Es ist eine Liebe, die näher kommt. Also das sind einmal die ersten zwei. Es ist eine Liebe, die rettet, die wir an Weihnachten sehen, und eine Liebe, die näher kommt. Und das dritte noch ist eine Liebe, die grosszügig ist. Und auch noch eine andere Farbe nehmen. Wir schauen noch schnell beim Paulus rein, in seinem Brief an die Korinther. Der Paulus hat so die gute Fähigkeit gehabt, Sachen gut und knapp zusammenzufassen. Und die Weihnachtsgeschichte, wo wir eben Geschichtsform haben, bei Matthäus und beim Lukas, das macht der Paulus in einem Vers. Fasst er das schnell zusammen. Und er schreibt im 2. Korinther 8, ihr kennt ja die grosse Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist Paulus kurz zusammengefasst, was an Weihnachten, was in der Inkarnation passiert. Jesus gibt es ja nicht erst seit Weihnachten, wo er dort vor 2000 Jahren geboren ist in Bethlehem. Jesus hat es vorher schon gegeben. Er ist der ewige Sohn von Gott, das ewige Wort Gottes, wo schon immer beim Vater war. Er kommt einfach an Weihnachten als Mensch in die Welt hinein. Und wir müssen verstehen, Jesus hat die ganze Herrlichkeit, die ganze Schönheit die er beim Vater hatte, hat er zurückgelassen, um auf diese Welt zu kommen. Er ist arm geworden, sagt auch der Paulus, damit wir reich werden können. Und mit dem meint er nicht primär, dass wir reich werden und viel Geld haben und so weiter. Sondern mit reich meint auch der Paulus reich an Beziehungen. Jesus ist in die Welt hineingekommen, er hat alles hinter sich gelassen, ist arm geworden, damit unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommen kann. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir Versöhnung haben mit Gott. Und auch Versöhnung miteinander. Also ein Reichtum an Beziehungen ist möglich. Also Jesus macht sich aus Liebe zu uns arm, damit wir reich werden können. Wir dürfen aber den Kontext von diesem Vers nicht verpassen. Weil in dem 2. Korinther 8 schreibt der Paulus eigentlich über eine Spendensammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Also der Paulus schreibt über Geld. Und sein Gedankengang ist etwa so, er sagt, Jesus hat uns seine grosszügige Liebe gezeigt, hat alles hinter sich gelassen, ist auf die Welt gekommen, ist arm geworden, damit wir reich werden. Und darum, liebe Korinther, lade ich euch ein, grosszügig sein mit eurem Geld für die Gemeinde in Jerusalem. Das ist das Argument von Paulus. Und ich würde es mal so sagen, Grosszügigkeit ist ein konkreter Weg, wie wir unsere Liebe anderen zeigen können. Liebe ist nicht nur, das muss ich euch nicht verraten, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, ist nicht nur Sympathie, ist nicht nur Attraktivität, ist nicht nur Anziehung, sondern Liebe äußert sich in Taten von der Grosszügigkeit. Zum Beispiel darin, dass wir mit den Fehlern von anderen grosszügig sind. Damit, dass wir zum Beispiel grosszügig sind mit unserer Zeit, und uns auch mal unterbrechen von anderen. Und Grosszügigkeit zeigt sich aber auch, wie wir mit unserem Besitz umgehen, mit unserem Geld, mit unserem Material. Ob wir das alles für uns behalten oder ob wir es gerne auch weggeben für andere. Und Jesus hat das alles gekostet, als er auf die Welt gekommen ist. Er hat die ganze Herrlichkeit, alles Schöne zurückgelassen und ist ins Durcheinander, in den Dreck dieser Welt hineingekommen. Er hat nichts für sich behalten, sondern hat grosszügig weggegeben, was er hatte. Und Weihnachten erinnert uns eben an das, dass Gott uns seine grosszügige Liebe zeigt und es ihn alles gekostet hat. Und es ist auch wieder eine Zeit, wo wir uns selber überlegen können, wie sieht es in meinem Leben aus? Bin ich grosszügig mit dem, was ich habe? Bin ich grosszügig mit meiner Zeit? Bin ich grosszügig mit meinem Geld? Bin ich grosszügig mit meinem Besitz? Und es ist schon so, muss ich an dieser Stelle auch nicht verheimlichen, wir als Freikirche leben nur von der Grosszügigkeit von Menschen, die hier ein- und ausgehen. Wir leben von der Grosszügigkeit, wo Leute ihre Zeit, ihr Geld, ihr Engagement freiwillig hoffentlich und ohne Druck hoffentlich hier in die Kirche geben. Aber das ist eine Art, wie wir unsere Liebe zu Gott und zu Menschen zeigen, indem wir grosszügig das geben, was wir haben. Und darum an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank an all die, die sich investieren in die Kirche, mit Zeit, mit Engagement, mit Geld, mit Gebet. Das ist nicht selbstverständlich und es ist ein Ausdruck auch von der Grosszügigkeit und Liebe, die ihr habt. Und wenn du heute vielleicht da bist und du hast null Bezug zu dieser Kirche, du bist vielleicht das erste Mal da, du hörst das erste Mal zu, dann fühl dich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, irgendetwas in die Kirche reinzugeben. Aber denk daran, Grosszügigkeit ist nicht nur für die, die hier Teil sind von der Kirche, sondern für alle gedacht. Es ist die Idee, dass wir grosszügig sind und vielleicht auch unser Geld, nicht unbedingt in die Kirche, aber vielleicht sonst an einen guten Zweck geben. Und natürlich dürfen wir euch das Geld auch in die Kirche geben. Grundsätzlich liegt einfach ein grosser Segen auf der Grosszügigkeit. Jesus hat gesagt, geben ist seliger wie nehmen. Grosszügigkeit bringt ganz viel Segen in unser Leben hinein. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Und die Band darf sich langsam auf den Weg machen wieder. Da rauf. Dürft ihr das auch abräumen. Weihnachten ist also tatsächlich das Fest der Liebe. Und nicht nur, weil wir werden wahrscheinlich über die Tage ganz viele von uns so Familienfeste haben und Geschenke verteilen. Und ich wünsche uns allen von Herzen ganz, ganz schöne Familienfester. Aber der Punkt ist, es ist das Fest der Liebe, weil wir die Liebe von Gott sehen, wie sie in die Welt hineinkommt. Es ist eben eine Liebe, die uns von Sünden rettet. Eine Liebe, die die Distanz, die zwischen uns und Gott ist, überwindet. Und es ist eine Liebe, die nahe kommt, ganz nahe an uns an. Es ist nicht einfach eine Liebe, die ein paar Ratschläge in den Raum rührt, die sich mehr wie Schläge anfühlen, sondern es ist eben eine Liebe, die in unsere Nähe kommt. Und es ist eine Liebe, die grosszügig ist, die nicht nichts für sich behaltet, sondern alles hergibt. Und der Johannes fasst die Liebe so schön zusammen im Johannes 3,16, der ganz bekannte Vers, wo es heisst, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt die Welt und er liebt uns. Und Gott hasst die Welt nicht. Punkt. Gott liebt die Welt. Das ist die wichtigste Aussage von Weihnachten, die wichtigste Botschaft. Und die Frage, die ich dir mitgeben möchte, so in die Weihnachtszeit, in die Weihnachtstage hinein, frag dich doch selber wieder einmal, bist du dir bewusst, dass du Rettung brauchst? Und wenn ja, ist vielleicht heute ein Moment, wo du einfach darfst mit Gott über das reden. Wo du ihm kannst sagen, ich brauche dich. Du kannst das einfach beten, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Rettung. Ich brauche deine Hilfe. Und das ist nicht das Einzige, wo du mit Jesus je darüber reden musst. Aber das wäre ein Anfang, um vielleicht die Distanz zwischen dir und Gott zu überwinden. Und die zweite Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, wer leitet dir Gott vielleicht, welche Person leitet dir Gott vielleicht heute aufs Herz? Eine Person, die vielleicht deine Nähe könnte brauchen. Eine Person, die vielleicht deine Aufmerksamkeit könnte brauchen. Eine Person, der du kannst nahe mit Liebe. Oder vielleicht auch, welchen grosszügigen Schritt leitet dir Gott heute aufs Herz. Und wenn Gott heute zu dir etwas redet, dann lade ich dich ein, dem zu folgen, was Jesus sagt. Und nicht auf Distanz zu bleiben. Das nicht zu ignorieren. Weil das wird ganz viel Segen und ganz viel Gutes in dein Leben hineinbringen. Ich möchte noch beten. Jesus, und wir sind heute da und wir danken dir einfach von Herzen an diesem Weihnachtsabend, an Weihnachten, dass du in die Welt hineingekommen bist. Danke, dass du alles hinter dir gelassen hast. Danke, dass du grosszügig uns deine Liebe schenkst. Und Jesus, danke, dass du uns nahe kommst und uns so deine Liebe zeigst. Jesus, ich bitte dich jetzt gerade für all die zulassen hier im Saal und am Livestream, die vielleicht noch nie zu dir gesagt haben, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche einen Retter. Und ich bitte für all die das vielleicht heute das erste Mal gebetet haben, Jesus, dass du sie einfach umgibst und einwickelst in deine Liebe, dass sie dürfen spüren, ganz besonders, dass du sie liebst. Sie persönlich ansprichst und liebst. Und ich bitte auch für all die, die vielleicht irgendwo Verletzungen und Schwierigkeiten und Herausforderungen haben in dieser Weihnachtszeit. Heiliger Geist, komm du mit deiner Liebe und deiner Nähe und zeig du uns, dass du uns nahe bist. Und hilf auch, dass wir dafür Menschen sind, die selber wieder grosszügig sind mit anderen. Die anderen unsere Liebe zeigen, indem wir ihnen nahe sind. Und Jesus, wir wollen einfach sagen, wir freuen uns, dass du in die Welt gekommen bist. Dass du uns nicht dem Schicksal überlassen hast, sondern uns gerettet hast. Amen. Steht doch auf.